Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schlau, Quere Aufklärung. Zusammen mit den Teamerinnen von Schlau Göttingen sprechen wir über queere Themen und heute zu Gast sind Lisa von Schlau Göttingen und Hanna von der Göttinger Transberatung. Denn unser Thema heute ist, erstmal allgemein formuliert, Transgeschlechtlichkeit. Erstmal vielen Dank, dass ihr da seid und hallo.
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 Vielleicht kannst du, Lisa, einfach mal zu Beginn nochmal uns beschreiben, was Schlau eigentlich ist. Was macht ihr da?
Schlau Göttingen und allgemein Schlau, dort machen wir Bildungs- und Antidiskriminierungsworkshops in Schulen. Also wir beginnen bei Klasse 7 bis zur letzten Klasse, Klasse 12 oder Klasse 13. Unsere Themen sind vor allem geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung. Und unser besonderer Ansatz ist der autobiografische Ansatz. Das heißt, alle TeamerInnen von uns, wir sind selber schwul, trans, lesbisch, bi, queer und berichten dann eben den SchülerInnen aus unserer eigenen Biografie.
Also die Basis für unsere Sendung war ja, dass ihr in diesen Workshops den SchülerInnen auch ermöglicht, Fragen zu stellen, anonym, sie aufschreiben und ihr beantwortet sie dann anschließend. Und wir haben jetzt in den letzten beiden Sendungen auch immer Fragen aus diesem Katalog so ein bisschen abgearbeitet, weil die doch teilweise sehr gut sind, um Einblick zu bekommen in das Thema Geschlechtlichkeit oder Gender oder auch queer. Was sind denn zum Thema Trans so die, gibt es da so bestimmte Themenfelder, die die Kinder fragen oder wichtige Fragen, die die Kinder haben?
Also die Kinder und Jugendlichen, die interessieren sich besonders immer dafür grundsätzlich, wann wir oder die TeamerInnen das dann gemerkt haben, also ihr inneres Coming-out hatten, aber auch wie das äußere Coming-out war, also als wir das dann quasi den Eltern erzählt haben, also wie haben die Eltern reagiert, wie haben Freunde, Freundinnen reagiert, wie war das in der Schule möglicherweise, wie war ist das in der Ausbildung und darüber erzählen wir dann.
Würdest du sagen, dass das Thema in der Schule besonders wichtig ist?
Also gerade in der Schule halte ich das Thema für besonders wichtig. Es geht immer darum, worüber wird gesprochen, worüber wird nicht gesprochen. Es gab eine Studie 2015, die untersucht hat, ja, wie es queeren Jugendlichen geht in der Schule, in der Ausbildung. Wenn nicht über das Thema Trans insbesondere auch gesprochen wird, hat das eben ganz starke psychosoziale Folgen. Das heißt, manche erfahren Beleidigungen, werden ignoriert, werden immer wieder mit falschen Namen oder Pronomen angesprochen, trauen sich nicht, auf die Toilette zu gehen. Und beim langen Schultag kann man sich vorstellen, wenn man dann nichts trinkt oder eben nicht auf die Toilette gehen kann, dass das Leben einfach sehr eingeschränkt ist.
Ich würde vielleicht eine kurze Ergänzung machen.
Ja.
Aus Sicht der Transberatung ist das Thema auch insofern wichtig. Das stellen wir immer dann fest, wenn wir mit Leuten sprechen, die selber nicht trans sind. Zum Beispiel, wenn wir eine Fachberatung machen mit einer Person, die im Berufsleben mit dem Thema in Kontakt gekommen ist. Dass in dem Moment, wo wir über Transgeschlechtlichkeit sprechen, wir ja auch immer über Geschlecht als solches sprechen und dann auch viel darüber lernen, wenn wir uns selbst mit dem Thema befassen, was habe ich denn eigentlich für Vorstellungen von Geschlechtlichkeit, was ist denn Geschlecht eigentlich, was ist eine normale geschlechtliche Entwicklung, was ist eine Abweichung davon und warum ordne ich das so ein. Und auf einmal ist da auch ein großer Erkenntnisgewinn für cisgeschlechtliche Personen, also für Leute, die selber nicht trans sind, weil sie feststellen können, was ihre eigenen Vorstellungen eigentlich betrifft und auch viel dann auf einmal mit sich selber zu tun haben. Was macht denn das mit meiner Identität, wenn ich sehe, dass eine andere Identität vielleicht im Wandel ist oder eine andere Identität in sich stabil ist, aber von außen nicht als solche erkannt worden ist?
Vielleicht können wir uns an der Stelle einfach mal über den Begriff an sich unterhalten. Transgeschlechtlichkeit, Transgender, dass du uns vielleicht so einen kleinen Überblick gibst, was das eigentlich tatsächlich bedeutet. Das haben wir bislang noch nicht besprochen.
Ja, also die Transberatung Göttingen schreibt sich Trans-Sternchen-Beratung. Und das Sternchen kommt ursprünglich aus der Informatik, wo es dafür steht, dass dieses Wort mit irgendeinem weiteren Teil weitergehen könnte. Bei Trans ist das zum Beispiel Transgeschlechtlichkeit, Transgender, Transsexualität, Transidentität oder auch einfach Trans als offenerer Begriff. Wir verwenden den deshalb, weil wir für alle Menschen ansprechbar sind, die Fragen zu ihrer geschlechtlichen Identität und Rolle haben. insbesondere für Menschen, die sich nicht oder nicht komplett oder nicht durchgängig immer mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei Geburt zugeschrieben worden ist. Und das ist eine relativ große Gruppe, die erstmal nicht in sich völlig geschlossen oder gleich ist. Manche Menschen bezeichnen sich selbst als transsexuell, das ist auch der Begriff, der in der Medizin nach wie vor üblich ist, und relativ stark auf so eine Angeborenheit und körperliche Komponente von Transgeschlechtlichkeit verweist. Andere Menschen können mit dem Begriff nicht viel anfangen, gerade auch weil er so medizinisch konnotiert ist und auch als Krankheitsbezeichnung Verwendung findet, und sagen, nein, es geht um meine Identität und deshalb sage ich, ich bin transident. Oder es geht um die sozialen Rollen und die Verhältnisse, in denen wir leben. Und dann wäre Transgender vielleicht der passendere Begriff. Trans mit einem Sternchen oder ohne ist erstmal ein Überbegriff, der all das mitmeint. Alle, die sich irgendwie mit in diesem Begriffsspektrum trans verorten, können den Begriff für sich verwenden, um sich mit zu bezeichnen.
Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal ein bisschen über euren persönlichen Werdegang sprechen. Du, Lisa, bist bei Schlau. Wie bist du denn da persönlich zu Schlau gekommen?
Ich hatte nach den Sommerferien zu Beginn der 12. Klasse mein Coming Out als lesbisch in der Schule damals. Also das ist jetzt schon über 8 Jahre her. Und hatte, als ich mich mit dem Thema Queer beschäftigt habe, vor allem, also die ersten Jugendlichen, die queeren Jugendlichen, die ich kennengelernt habe, die waren transmännlich. Und ich spreche heute aber als Cis-Person über das Thema Trans. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Und Cis bedeutet eben, dass ich mich mit dem Geschlecht, das mir bei der Geburt zugewiesen worden ist, identifizieren kann.
Und du, Hanna, bist jetzt von der Transberatung hier. Kannst du uns über die Transberatung, aber auch über dich, wie bist du da hingekommen und über deine Arbeit ein bisschen was erzählen?
Ja, also die Transberatung Göttingen verbindet mit Schlau der Ansatz, dass wir Peer-to-Peer arbeiten. Das bedeutet bei uns, dass das Projekt gegründet worden ist von Leuten, die selbst trans sind und sich weiterqualifiziert haben in puncto Transberatung und dann eben mit dieser einerseits persönlichen Erfahrung trans zu sein und andererseits aber auch diese Weiterbildung gemacht zu haben, gesagt haben, wir wollen eben ein Projekt gründen, das für Transpersonen, aber auch für Leute aus dem Umfeld von Transpersonen ansprechbar ist, wo Menschen beraten, die selber auch trans sind. Und dieser Ansatz ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht weil alle Transmenschen immer dieselben Erfahrungen machen würden oder alle gleich wären, aber weil es schon einen Unterschied macht, ob ich eben über etwas spreche oder über eine Erfahrung spreche oder ob ich einer Person entgegentrete, die Klientin ist und dann auf mich zukommt und das Thema ist so nur bei ihr und ich bin wie so eine ganz neutrale, ganz normale Instanz als beratende Person. Mhm. Oder ob ich eben sage, ja, wir haben auch irgendwo gewisse Gemeinsamkeiten und du kannst dich hier erstmal bemühen wir uns sehr, dass du dich bei uns sicher fühlen kannst und wohlfühlen kannst und weißt, du wirst hier erstmal nicht in Frage gestellt, deine Identität wird nicht hinterfragt. Du kannst sagen, was in dir vorgeht und wir nehmen das an. Und das ist sicherlich auch in anderen Beratungsstellen ein Anspruch und die machen das zum Teil natürlich auch ganz hervorragend. Aber es ist eben doch eine Erfahrung von Transpersonen, die relativ häufig gemacht wird, dass wenn ich einer Cis-Person gegenüberstehe, die jetzt nicht ganz tief im Thema drinsteckt, dass dann schnell Verwunderung kommt, dass dann schnell ich mich erklären muss, ich mich irgendwie rechtfertigen muss, vielleicht auch legitimieren muss, dass ich auch echt trans bin und was das überhaupt genau heißt. Und das ist etwas, das bei uns in der Transberatung eben wegfällt. Eine ganz typische Situation, in der Leute sich an uns wenden, ist, wenn entweder es für sie ein neues Thema ist und sie feststellen, oder da ist irgendwie was, das habe ich vielleicht eine längere Zeit schon irgendwie vage gespürt, aber konnte es nicht benennen und jetzt wird es mir deutlicher, oder das habe ich schon ganz lange ganz klar, aber ich habe mich nie getraut, das mit irgendwem zu besprechen. Und dann erstmal so eine Suche ist, wo könnte es für mich hingehen, was könnte für mich eine Form sein, wie ich einen Ausdruck für meine Geschlechtsidentität finden kann. Das wäre ein typisches Thema. Ein anderes wäre ähnlich gelagert, wenn Leute sagen, okay, ich habe einen bestimmten Schritt oder eine bestimmte Schrittfolge, die ich machen möchte, die Teil meiner Transition ist. Das heißt, die Teil des Prozesses ist, in dem ich mich in meinem Ausdruck und in meinem Auftreten und in meinem auch körperlichen Sein meiner Geschlechtsidentität angleiche oder dann für mich stimmigeren Ausdruck finde. Und häufig kommen dann Leute und wissen ganz genau, was sie wollen, zum Beispiel vielleicht eine bestimmte körperliche Angleichung an ihr Geschlecht und wissen aber nicht, wie sie das bekommen können. Mhm. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Hürden, die wir dann mit den Leuten gezwungen sind zu besprechen, weil wir sie nicht einfach so verändern können. Aber wir können dann versuchen, einen Umgang damit zu finden und einen Weg zu finden, wie die Leute das bekommen an Versorgung, was sie eben brauchen.
Und was sind das so für Altersgruppen, die sich dann an euch wenden?
Das ist ziemlich breit gestreut. Mhm. Also wir haben teilweise auch Eltern mit Kindern, dann sind es häufig gerade die Eltern, die die Fragen haben. Die Kinder finden häufig eigentlich alles im Großen und Ganzen irgendwie okay und ganz normal, gerade wenn es für sie ganz früh ganz klar ist, wer sie sind. Dann haben ganz oft nicht die Kinder die Fragen, sondern dann kommen die Eltern und sagen, oh Gott, was müssen wir jetzt tun? Wie können wir unser Kind unterstützen? Oder auch, ist das vielleicht eine Phase und kriegen wir das auch irgendwie wieder weg, weil das dann einfach erscheint. Das wäre eine Altersgruppe von eben Kindern, die mit Eltern kommen oder von Eltern gebracht werden oder wo nur die Eltern kommen. Dann gibt es häufig Leute, die im frühen Jugendalter irgendwie merken, okay, jetzt kommt eh gerade eine Veränderung auf mich zu und ich bin nicht einverstanden damit, in welche Richtung gerade diese Veränderung geht. Ich kriege da irgendwie ein Problem mit und muss das besprechen. Also Jugendliche kommen relativ viele, auch junge Erwachsene, die dann vielleicht gerade ausgezogen sind und jetzt in der Situation sind, wo sie nochmal neu sich finden können und neue Dinge für sich ausprobieren können, vielleicht Schritte gehen können, die ihnen vorher verwehrt waren. Aber es gibt auch Erwachsene im Alter von 40, 50, die sich an uns wenden und sagen, das ist ein Thema, mit dem ich lange für mich irgendwie einen Umgang gefunden habe und jetzt will ich damit auch eine Beratung aufsuchen oder will damit auch stärker nach außen gehen. Es gibt auch Menschen, die ich kennengelernt habe, die mit Renteneintritt gesagt haben, jetzt habe ich nochmal eine neue Freiheit und kann nochmal neu zu mir finden.
Also ist es dann aber auch so, dass es tatsächlich Leute gibt, die es ihr Leben lang mit sich herumtragen und mit sich ausmachen und dann doch irgendwann nochmal so einen Schritt in so eine neue Situation wagen?
Ja, also es gibt diese Lebensgeschichten, wo ein Thema immer im ganz persönlichen Raum da ist und nie nach außen gezeigt werden kann oder immer nur auf eine bestimmte Weise gezeigt werden kann und dann eine Person feststellt, ich brauche da aber nochmal mehr, will noch irgendwie weiter transitionieren, nochmal neu zu mir finden. Es gibt aber auch Lebensgeschichten, wo Leute in einer späten Lebensphase merken, vielleicht ist da was ich so nie ganz klar gespürt habe, aber was jetzt für mich eine Wichtigkeit gewinnt. Auch das kommt vor. Also die Geschichte, die so üblich ist, dass Transpersonen mit 3 Jahren merken, ich bin trans und das so benennen können oder später dann die Worte dafür finden, aber es immer für sich ganz klar haben, das finden wir in der Realität längst nicht immer so wieder. Es gibt es, aber das ist nicht für alle Transpersonen so.
Du hattest jetzt ja gerade schon mal erwähnt, dass die Eltern auch fragen, wie sie die Kinder unterstützen können. Und das wäre jetzt auch mal eine Frage an euch beide, auch an dich, Lisa. Was gibt es denn für Möglichkeiten tatsächlich für, also wenn wir jetzt erstmal bei so den Jüngeren bleiben, so bei Kindern oder Jugendlichen, die jetzt nicht volljährig sind, Sachen für sich entscheiden dürfen und vielleicht auch noch anders darüber nachdenken und unter einem anderen, ja, stelle ich mir das jetzt aus meiner Cis-Position vor, unter einem anderen Druck stehen, gerade in der Schule. Wie kann man denn solche Kinder unterstützen? Als Eltern, als Erwachsene, auch als MitschülerInnen?
Also ein ganz wesentlicher Aspekt ist Akzeptanz und Annahme. Die Person so annehmen, wie sie sind und wie sie sich äußern über sich selbst. Selbstbestimmung akzeptieren und respektieren. Das ist etwas, das sich wirklich durchzieht durch verschiedenste Transerfahrungen, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, sagen zu können, so fühle ich mich, so ist es für mich stimmig und richtig und dann festzustellen, Menschen halten sich daran, was ich da sage. Und zwar auch, wenn ich selber vielleicht noch in einem Prozess bin und auch gewisse Zweifel oder Unsicherheiten habe oder wenn ich merke, es verändert sich nochmal nach einer Zeit, werde ich akzeptiert und respektiert in meiner Selbstbestimmung. Das ist etwas, das das direkte Umfeld allen Menschen und insbesondere Transpersonen schenken kann und was eine große Bestärkung ist.
Ganz konkret in der Schule kann das heißen, zum Beispiel, wenn eine Person sagt, mein Name ist so und so und mein Pronomen ist so und so, dass die Lehrkräfte, die MitschülerInnen eben, wie Hanna gesagt hat, das akzeptieren, annehmen und sich eben auch daran halten und die Person eben mit dem entsprechenden Namen und dem Pronomen ansprechen, sodass die Person sich ernst genommen fühlt und angenommen fühlt. Das finde ich da an der Stelle sehr wichtig. Und grundsätzlich würde ich sagen, ist ja, sich zu informieren, ganz wichtig. Wenn ich unsicher bin, wie ich damit umgehe, wenn mir Wissen fehlt, ja, immer informieren. Ich erlebe da gerade bei den Lehrkräften auch eine große Unsicherheit und viele, viele Fragen immer wieder und merke auch, das kommt in der Ausbildung der Lehrkräfte nicht vor. Und deshalb sollten da die Lehrkräfte eben auch ja ein bisschen selbst recherchieren. Gerade in großen Städten oder in größeren Städten gibt es eben so Anläufe wie die Transberatung. Und das ist natürlich auch für Lehrkräfte eine gute Möglichkeit.
Hast du da Erfahrung in dem Zusammenspiel zwischen den, also jetzt in der Schulklasse zum Beispiel, zwischen den verschiedenen, ja, wie nenne ich das, also zwischen den Eltern, den Lehrern, dem Kind und den MitschülerInnen, weil ich mir das jetzt natürlich für einen Lehrer auch ein bisschen schwierig vorstelle, wenn das Kind sagt, ich habe jetzt einen anderen Namen und ich möchte ein anderes Pronomen, gehen wahrscheinlich die Lehrer trotzdem erstmal auf die Eltern zu, bevor sie sich auf sowas einlassen. Oder gibt es da einen Austausch? Oder?
Ich würde sagen, das ist ganz unterschiedlich. Manche Lehrkräfte nehmen es eben an, direkt vom Kind und nehmen auch die Selbstbestimmtheit des Kindes an und gehen eben nicht zu den Eltern und rufen da erstmal an und sagen erstmal, also hier, ihr Kind hat mir heute erzählt, das stimmt das denn und was soll das denn so? Ne, das gibt es aber natürlich auch. Deshalb ist es halt so wichtig, für diese Themen zu sensibilisieren. Wir haben auch schon Geschichten gehört, wo es dann einen Elternabend gab, weil sich ein Kind als trans geoutet hat. Das Kind, das trans war, aber auch nichts davon wusste, die Eltern nichts davon wussten und dann einfach über das Kind gesprochen wird. Und das ist super problematisch, weil das Kind einfach da nicht, also da geht es dann nicht mehr um das Kind, sondern da geht es um die Sorgen und Ängste der Eltern.
Also quasi die Familie war sozusagen ausgeschlossen und alle anderen haben dann drüber geredet, ja, verstehe. Wie ist denn das so generell in so einem schulischen, um da nochmal ganz kurz dabei zu bleiben, in so einem schulischen Umfeld mit so Gemeinschaftsräumen wie Toiletten, Umkleiden und sowas? Das ist ja, inwieweit kann ein 12-jähriger Junge, der sagt, ich bin kein Junge, dann die Mädchentoilette benutzen? Das hat durchaus ja schon Konfliktpotenzial wahrscheinlich.
Vielleicht darf ich da einmal kurz einhaken. Ich finde, die Frage setzt eigentlich ein Stück früher an, nämlich da, wo ich diesen Gedanken überhaupt fasse und sage, aha, das ist ein Junge, der sagt, er ist kein Junge. Das stellt das Szenario anders dar, als wenn ich sage, da ist zum Beispiel ein Mädchen, von dem ich bisher dachte, es sei ein Junge, aber ich lag da falsch und jetzt müssen wir damit umgehen. Oder da ist ein Kind, das sagt, nee, mit Junge und Mädchen kann ich nichts anfangen, ich bin abinär, ich verorte mich nicht in diesem Zwei-Geschlechter-System von männlich-weiblich, sondern ich habe eine eigene Geschlechtsidentität oder eine andere Geschlechtsidentität, die darin nicht wiedergespiegelt ist. Wenn ich dann sage, das ist so, wie dieses Kind oder diese jugendliche Person es sagt, und dann finden wir gemeinsam jetzt einen Umgang damit, dass wir damit vielleicht jetzt nicht so viel Erfahrung haben mit der Situation, dann komme ich da zu ganz anderen Fragen und Lösungswegen, als wenn ich eben sage, ne, das Kind sagt, es ist anders, als es ja eigentlich ist, wie wir alle wissen. Dann ist das Kind das Problem in dem Moment und das führt dann auch zu neuen Problemen für das Kind. Ja, und nochmal zur Frage dann der Gemeinschaftsräume. Ich glaube, das ist auch so ein Bereich, wo dieser Themenkomplex Sorgen und Ängste von Eltern und Lehrkräften ganz stark wird, präsent ist. Und ich glaube, das ist wichtig, sich daran zu erinnern, worum geht es hier? Und es geht ja ums Kindeswohl. Das ist ja das, worum alles kreisen sollte, das Wohl aller Kinder und aller Jugendlichen, aller SchülerInnen. Es geht nicht darum, jetzt zwangsläufig eine zweigeschlechtliche Ordnung wiederherzustellen oder zu erhalten. Das kann nicht das Ziel sein.
Ja,
das und stimmt. Dann muss ich mich eben fragen, okay, wenn ich jetzt mit dem Kind spreche und ich stelle fest, okay, das Kind sagt, das sind die Toiletten, die für mich irgendwie, in denen ich mich wohler fühle als in den anderen zumindest so. Und das kann ich benennen. In der Umkleide finde ich es richtig, mich umzuziehen. Dann ist das ja erstmal was, was dem Kindeswohl zuträglich ist, weil das Kind sagt, da fühle ich mich wohl und da fühle ich mich vielleicht auch sicherer. Und das ist erstmal was, was ich unterstütze. Und das hat ja erstmal gar nichts damit zu tun, was dann schnell im Raum steht, dass da irgendwie zwangsläufig dann Übergriffigkeiten passieren müssten. Da geht es ja viel stärker dann um Machtverhältnisse und Gewalt unter Kindern und Jugendlichen, verquickt mit diesem Thema sexuellen Begehrens. Und das ist ja was, wo ich ohnehin immer sensibel für sein muss, was vielleicht in Umkleiden passiert. Das ist aber nicht unbedingt im Zusammenhang damit, wie die Identität derjenigen ist, die da sind und ob die sich geoutet haben mit ihrer Identität oder nicht. Das hat viel mehr damit zu tun, weiß ich, Grenzen zu respektieren von anderen Menschen und weiß ich irgendwie mit meinen Begehrlichkeiten umzugehen, so dass ich nie Menschen um mich herum verletze. Und das ist ein Thema, das cisgeschlechtliche Kinder und Jugendliche genauso betrifft.
Mhm. Ein Beispiel aus einer konkreten Schule ist zum Beispiel, das Heinberg-Gymnasium hat das so gelöst, dass sie eine Toilette ja als All-Gender-Toilette beschrieben haben. Da ist jetzt ist nicht eine, ja, eine Mädchentoilette oder eine Jungentoilette, sondern es ist, da können alle Personen, egal welchen Geschlecht, können diese Toilette nutzen. Und das ist total gut, weil dann eben keine Sonderräume geschaffen werden, sodass dann eben SchülerInnen, die trans sind, zum Beispiel nicht einen extra Schlüssel für eine Toilette für die Lehrkräfte bekommen oder für die behindertengerechte Toilette.
Also weißt du noch von anderen Schulen, ob es da ähnliche Ansätze gibt oder ist das jetzt eher so ein Einzelfall?
In Göttingen ist mir tatsächlich nur eine Schule konkret bekannt. Und weil eben, wir hatten schon öfter angesprochen, weil da einfach ja, eine Unwissenheit und die Sensibilisierung fehlt.
Und wie würdet ihr sagen, also das habe ich jetzt aus deiner Antwort gerade, Hanna, rausgehört, dass tatsächlich diese binäre, diese zweigeschlechtliche Einteilung, dass die ein grundsätzliches Problem ist bei diesem ganzen Komplex, weil das... Oder weil ich zumindest merke, dass ich da sehr oft immer wieder ankomme, dass es eben diese beiden Geschlechter gibt, Mann und Frau. Und dass man immer danach differenziert, bist du ein Mann, bist du eine Frau oder bist du das andere. Dazwischen und rundherum noch mehr gibt, fällt dann einfach, also ist noch nicht so angekommen im Bewusstsein einfach. Oder in so einem, ich will jetzt nicht absichtlich nicht sagen im Normalen, sondern einfach in so einem persönlichen Denken, das man hat.
Ich glaube, die Ordnung ist sozusagen problematisch. Zweigeschlechtlichkeit im Sinne von, es gibt unter anderem zwei Geschlechter, ist nicht das Problem. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um auch so eine bestimmte Angst irgendwie zu nehmen. Es geht nicht darum, dass Frauen nicht Frauen sein dürfen oder Männer nicht Männer sein dürfen. Es geht darum, dass auch Transfrauen Frauen sein dürfen, genauso wie Cis-Frauen Frauen sein dürfen und analog für Cis-Männer und Trans-Männer und aber sie nicht das einzige, die einzigen Möglichkeiten sind, sondern es eben auch noch Geschlechtlichkeiten gibt, die zwischen diesen zwei Kategorien sich bewegen oder auch fest zwischen diesen zwei Kategorien sind oder außerhalb dessen. Ich glaube, das Problem ist da, wo ich anfange, eine Zuschreibung zu machen und die dann durchsetzen zu wollen. Also, dass ich eine Person ansehe und dann erstmal denke, ah, okay, ich glaube, du bist ungefähr so verortet, ich sehe jetzt da irgendwie eine Frau, glaube ich. Das ist ein Automatismus, mit dem wir halt einfach umgehen müssen. Der ist auch erstmal, glaube ich, nicht schlimm, sondern schlimm ist es in dem Moment, wo dann die Person sich anders verhält, als ich es erwartet habe und ich sage, halt, stopp, so geht's aber nicht. Da fängt es an, problematisch zu werden. Also wenn ich so eine Ordnung, die der Realität nicht entspricht, die vereinfacht ist, versuche gewaltsam durchzusetzen, indem ich sage, du darfst da nicht rein, du musst dich so kleiden, du musst dorthin und da musst du dich ausziehen und da musst du dich anziehen. In dem Moment komme ich in Schwierigkeiten oder bringe Menschen in Schwierigkeiten.
Und es bedeutet halt auch, dass wir die geschlechtliche Identität einer Person nicht an den körperlichen Merkmalen, also an der Anatomie des Körpers festmachen können. Wir in den Workshops fragen wir immer auch, was ist denn ein Mann und was ist eine Frau? Und da kommt ganz oft, ja, ein Mann hat einen Penis und hat eine tiefe Stimme. Und dann frage ich, kann ein Mann denn auch eine Vagina haben? Und dann fängt immer das Denken an so und sagt, wird gesagt, Ja, natürlich. Weil wir hatten gerade den Begriff Trans. Es geht um die Identität der Person und damit eben nicht um die Anatomie, also das Geschlecht, das Medizinische, was bei der Geburt zugewiesen wird.
Ich würde, hast du mir gerade als Stichwort medizinisches Geschlecht gegeben, gerne tatsächlich mal über den, vielleicht auch über medizinische Aspekte sprechen, weil du, Hanna, hast ja auch gesagt, dass ihr ja auch dahingehend Beratung macht, dass Leute zu euch kommen und sagen, was sind jetzt meine nächsten Schritte, wenn ich zum Beispiel eine Geschlechtsangleichung machen möchte. Und ich hoffe, dass Geschlechtsangleichung jetzt auch der bessere Begriff ist als Geschlechtsumwandlung, was es ja eigentlich immer heißt. Aber es geht ja eben nicht darum, oder vielleicht kannst du uns erklären, warum ist Geschlechtsangleichung jetzt eigentlich der bessere Begriff als Umwandlung?
Also die Angleichung findet ja statt an das Geschlecht, das für die Person das ist, was sie hat oder ist, das ihr entspricht. Und da findet eben eine körperliche Angleichung, da finden Maßnahmen zur Angleichung statt. Und es ist nicht eine Umwandlung, weil ich, indem ich einer Person ein Hormonpräparat gebe oder einer Person operiere, ich nicht die Person umwandle, ich nicht die Würde und die Identität der Person wandle, sondern höchstens das, was eben sichtbar ist, die körperlichen Merkmale, dem anpasse, was für die Person sich richtig und stimmig anfühlt.
Und kannst du uns mal so ein bisschen beschreiben, was es da für Möglichkeiten gibt? Also was kann Mensch machen, um was zu machen?
Auf der körperlichen Ebene gibt es ja ganz viel, was irgendwie geschlechtlich so konnotiert ist, also woran wir Geschlecht äußerlich festmachen. Ne? Das sind so Hautstruktur, Gesichtsmerkmale, Haare und Haarwuchs, Bartwuchs. Das sind Brustpartie, das ist auch das Schema von Skelett, von Knochen, Muskulatur und Genitalien. Genitalien sind eben das, was am schnellsten kommt, was Leuten auch schnell als Frage gestellt wird, wo ich mich dann immer fragen würde, okay, frage ich das gerade, weil wir über Genitalien und Sexualität vielleicht sprechen, oder würde ich das eine andere Person gerade vielleicht gerade noch nicht fragen, weil wir uns noch gar nicht so gut kennen. In vielen dieser Bereiche sind körperliche Angleichungen möglich. Knochenstruktur lässt sich nicht besonders gut verändern, aber zum Beispiel kann ich über auch das, wie ich mich körperlich halte, wie ich mich körperlich verhalte, Muskulatur schon beeinflussen. Und wenn ich dann noch Hormonpräparate nehme und damit eben meinen Hormonspiegel dem angleiche, wie es meinem Geschlecht entspricht, dann verändert sich darüber auch sowas wie Muskulatur, Hautstruktur und dadurch auch schon das körperliche Erscheinungsbild. Mhm. Und Menschen berichten auch, dass es auf ihr Gefühlsleben natürlich einen Einfluss hat. Ne? Wir sind ja nicht nur Geist und der Körper ist was ganz anderes, sondern das ist eben ein komplexes Zusammenspiel. Und natürlich haben Hormone damit, wie ich mich fühle, wie ich Dinge wahrnehme, auch was zu tun. Das lässt sich jetzt nicht so sagen, wenn dann, also so wirst dein Gefühlsleben oder dein geschlechtliches, sexuelles Begehren sich verändern, wenn du dieses Hormonpräparat nimmst. Ganz so einfach ist es nicht. Es lässt sich auch auf den Körper bezogen nicht ganz genau immer sagen. Aber tendenziell ist es schon möglich, zum Beispiel, wenn ich Testosteron nehme und Östrogene abblocke in meinem Körper, sodass die eben weniger stark wirksam sind, dass Testosteron präsenter wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ich einen Bartwuchs entwickle, dass meine Stimme bricht und tiefer wird, dass ich tendenziell eher an Muskelmasse zunehme, dass ich dadurch so ein bisschen mein Körperschema auch verändern kann. Und das geht eben, wenn ich Testosteron blocke und Östrogene zunehme, geht das auch, dass sich so Fettverlagerung im Körper verändert, dass sich Muskulatur verändert und ich mich damit dann körperlich wohler fühlen kann. Darüber hinaus gibt es dann eben operative Möglichkeiten. Ich kann operativ an der Stimme arbeiten. Da gibt es gemischte Berichte darüber, wie gut da die Erfolgschancen sind. Das kann sehr gut klappen. Es kann auch Schwierigkeiten geben, wie bei jeder OP letztlich ja auch. Stimmübungen können auch nicht operativ gemacht werden, Logopädie. Und es gibt die Möglichkeit eines Brustaufbaus operativ, wenn Hormone nicht ausreichen oder ich aus bestimmten Gründen keine Hormone nehmen will oder kann, dann kann ich trotzdem einen Brustaufbau machen als transfeminine Person oder Transfrau. Ich kann auch eine Mastektomie machen, das heißt, dass Brüste operativ verkleinert werden und einem klassischen Denken, einem männlichen Bild angepasst werden. Diese Möglichkeit besteht. Und ich kann auch eine genital angleichende OP machen.
Jetzt diese operativen Maßnahmen oder auch alle medizinischen Maßnahmen wie Hormone oder so, das ist quasi was ich als volljähriger Mensch machen kann, wie ich will, oder brauche ich irgendwelche Krankenkassen-Zustimmungsgeschichten oder so, oder wie funktioniert das?
Also da hat sich kürzlich was verändert und es ist auch insgesamt in ständiger Überarbeitung, welche Leitlinien und Richtlinien da gültig sind. Gegenwärtig ist es so, dass die Hormonersatztherapie, die meinen Hormonspiegel angleicht, eine Kassenleistung ist, die aufgrund ärztlichen Ermessens gegeben wird. Wenn Ärztinnen, EndokrinologInnen, also quasi HormonfachärztInnen sagen, das ist notwendig, das machen sie immer auf Grundlage von einer psychologischen Diagnose, dann rechnen die Behandlung mit der Kasse ab, genauso wie eine zahnärztliche Behandlung, die eben nötig ist. Bei operativen Maßnahmen ist das anders. Da muss ich, wenn ich da die Krankenkassenerstattung brauche, muss ich die eigens beantragen. Und das kennen alle, die mit Krankenkassen schon mal zu tun hatten und irgendwas beantragt haben, was keine Standardleistung ist, die einfach so gemacht wird. Das kann richtig kompliziert werden. Sehr langatmig, ist mit Begutachtungen verbunden durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen, der da eben überprüft, ob da vielleicht gespart werden kann oder die medizinische Notwendigkeit absolut unumgänglich ist. Und dieser Vorgang wird häufig als sehr demütigend auch erlebt. Ich kann nicht darüber bestimmen. Es reicht nicht, dass ich sage, ich brauche das. Es muss sein, damit ich mich wohlfühlen kann, damit ich gesund, gut leben kann. Sondern ich muss immer und immer wieder meine Identität, ja auch in dem Fall nicht nur den Grad meines Schmerzes, wie im Fall einer anderen Behandlung vielleicht, sondern ich muss immer wieder meine Identität rechtfertigen, muss immer wieder mich erklären, muss immer wieder die Geschichte meiner Kindheit gegenüber Leuten erzählen, die vielleicht meinen, daraus dann erkennen zu können, ob ich auch wirklich in echt trans bin, und muss immer wieder meinen Leidensdruck schildern, damit eben die Krankenkasse die Zustimmung gibt und sagt, ja, das muss wohl sein. Und Stückchen für Stückchen setzt sich in der Wissenschaft der Stand durch, dass Leute sagen, naja, wir haben schon die Erfahrung, dass auch Operationen Leuten, die sagen, dass sie das brauchen, helfen, gut zu leben. Und insofern ist vielleicht auch eine sinnvolle Idee wäre, zu sagen, präventiv, bevor ein Leidensdruck absolut unerträglich wird, geben wir den Menschen das, was sie brauchen, damit sie eben gut leben können und nicht nur wir eine furchtbare Situation erleichtern, sondern wir vermeiden, dass es zu einer furchtbaren Situation kommt. Da sind die Krankenkassen aber noch nicht angekommen.
Also muss auch tatsächlich dieser Leidensdruck irgendwie nachgewiesen werden. Also gibt es auf jeden Fall auch genug Fälle, in denen das abgewiesen wird, wo die Krankenkasse oder die Begutachter sagen, nö.
Ja, also die Ablehnungen kommen vor. Die sind auch nicht selten, haben in letzter Zeit auch eher zugenommen. Und dann ist immer die Frage, kann ich mit einem Widerspruchsverfahren nochmal dagegen vorgehen und ein anderes Ergebnis erzielen? Kann ich neu beantragen? Kann ich irgendwas nachliefern, was gerade noch nicht gegeben ist? Aber es gibt auch Personen, die eine Operation brauchen, um sich körperlich wohl zu fühlen, um sich stimmig zu fühlen. Und weil sie ein bestimmtes Kriterium nicht erfüllen können, diese OP einfach nicht kriegen.
Und gibt es denn da auch, was sind da so Ablehnungsgründe? Also ich stelle mir das jetzt mal aus meiner Naivität so vor, dass ich sagen würde, wenn jemand diese medizinischen Sachen überhaupt auf sich nimmt, bis hin zu Operationen, dann ist das für mich schon mal ein Zeichen, dass es ernst ist. Das finde ich schon ziemlich krass. Oder was sind da so Sachen, wo dann die Gutachter sagen, nee, das geht nicht, weil?
Also der MDK, der medizinische Dienst der Krankenkassen, der da eben die entscheidende Empfehlung gibt, an die sich die Krankenkassen dann in aller Regel halten, in der Frage, ob Erstattung oder nicht, der beurteilt nach einem sehr strikten Schema. Das haben die tatsächlich auch in so Flussdiagrammen dargestellt in ihrer Begutachtungsrichtlinie. Immer nach so einem Wenn-Dann-Schema. Und in der Regel führt das dann zu einem Ablehnen. Nur wenn eine Reihe von Kriterien erfüllt sind, kommt die Zustimmung. Und das folgt zu einem sehr rigiden, schematischen Denken von Zweigeschlechtlichkeit und einer vollständigen Angleichung, die in einer bestimmten Reihenfolge verlaufen soll. Und das ist etwas, das nicht für alle Transpersonen besonders gut passt, aber der MDK als Norm setzt. Da geht es erstmal los mit einer Psychotherapie und die soll erstmal bitteschön versuchen, dass die Person doch ohne, dass es der Krankenkassen irgendwelche Kosten verursacht, klarkommt. Das grenzt an den Versuch, etwas wegzutherapieren. Und ist von daher total problematisch. Ist auch deshalb problematisch, das sagen auch viele PsychotherapeutInnen, weil sie dann im Nachhinein über diese Therapie eine Stellungnahme schreiben sollen, einen Arztbrief weitergeben sollen und damit diese Vertraulichkeit, die Grundlage jeder guten Psychotherapie ist, schon mal deutlich in Frage gestellt ist. Wenn das gegeben ist, dann sagt der MDK eigentlich, erst dann sollte die Hormontherapie passieren. Darüber haben sie aber keine Macht mehr, weil inzwischen klar ist, dass die Leitlinie, nach der da gehandelt wird, die aus wissenschaftlichen Kriterien erstellt worden ist, sagt, Hormontherapie ist eben aufgrund einer Diagnose zu geben und da muss keine lange Psychotherapie vorgeschaltet sein. Und weil Hormontherapie nicht eigens beantragt wird als Kostenübernahme, können das die Ärztinnen und GesundheitsversorgerInnen einfach so machen, wie es richtig ist. Aber bei den OPs kommt dann der MDK wieder rein und sagt, also wir sagen, du musst eine Therapie gemacht haben, du musst eine Hormontherapie auch schon angefangen haben seit einem halben Jahr. Und dann muss eben nachgewiesen sein, dass das beides nicht reicht, um deinen Leidensdruck so weit auf ein erträgliches Maß zu regulieren, dass du ohne die OP klarkommst. Das ist eben ein Problem für Leute, die sagen, vielleicht passt die Hormontherapie für mich nicht. Hm. Vielleicht brauche ich eine ganz bestimmte OP und dann ist für mich eigentlich alles gut. Das könnte ja den Krankenkassen auch Kosten sparen, aber es passt eben nicht in das Schema, nach dem sie urteilen.
Und du hast jetzt vorhin gesagt, dass es eher so ist, dass diese, ich glaube, also zumindest die operativen Maßnahmen jetzt eher verstärkt wieder abgelehnt werden. Und siehst du da irgendwie einen bestimmten Grund?
Also es wird viel darüber gesprochen, dass das Phänomen Transgeschlechtlichkeit zunehme. Ich glaube, das Phänomen nimmt vielleicht nicht unbedingt zu, aber die Art, wie wir darüber sprechen und dass sich Leute trauen zu sagen, ja, Trans ist für mich ein Thema und vielleicht möchte ich auch eine bestimmte medizinische Transition durchlaufen, das kann schon sein, dass das gerade zunimmt, dass Leute sich eben trauen, sich da zu öffnen und das einzufordern, was sie brauchen. Das führt dann zu höheren Antragszahlen und in dem Sinne, wenn wir nur das isoliert betrachten, erstmal zu höheren Kosten. Wie gesagt, was dieses MDK-Verfahren, diese Begutachtung, diese erzwungene Therapie vielleicht an zusätzlichen Kosten verursacht, wäre für mich auch eine interessante Frage. Darüber liegen mir nun keine Zahlen vor. Aber ich glaube, weil die Krankenkassen sehr isoliert nur schauen, mehr Leute wollen OPs, wir müssen mehr ablehnen, damit wir insgesamt unsere Controlling-Abteilung befriedigen können. Mhm. Das scheint mir ein Thema zu sein.
Wie ist denn das, Hanna? Wie komme ich denn dann überhaupt an Ärzte oder Ärztinnen ran und an Therapeutinnen? Wenn ich zum Beispiel eine Therapie machen muss oder ich möchte mich über Operationen und so informieren, wie finde ich Leute, denen ich auch dann vertrauen kann auf eine Art?
Also ich würde pauschal sagen, dass wenn ich da schon in einer guten Versorgungsstruktur bin, mit Menschen, die ich kenne, vielleicht eine Hausärztin habe, mit der ich ein Vertrauensverhältnis habe, dann ist es vielleicht ein guter Weg, darüber zu gehen. Transberatungen wie eben die Transberatung Göttingen, aber auch in anderen Städten, suchen aber auch Namen zusammen von Leuten, die in dem Bereich tätig sind, die verschiedene Aspekte im Gesundheitswesen abdecken können und damit schon ein bisschen Erfahrung haben oder uns empfohlen worden sind. Also uns da anzusprechen ist immer eine Möglichkeit. Wir können leider die Versorgungslage nicht perfekt aus dem Hut zaubern. Also wir haben eben auch nur die Namen, die wir haben, sind sehr offen für weitere Hinweise, wo Menschen in dem Themenbereich aktiv sind. Und geben das dann gerne weiter als Hinweise. Das heißt aber nicht, dass dann die Psychotherapeutin unbedingt einen Platz für mich hat. Das ist immer ein Problem, da was zu finden, vor allem, wenn es schnell gehen soll. Und das heißt natürlich auch nicht, dass die Person für mich individuell dann automatisch passt, nur weil eine andere Transperson da mal sehr zufrieden war. Aber das ist ein erster Anhaltspunkt, den wir geben können. Wir versuchen da auch Menschen im medizinischen Fachwesen zu vernetzen miteinander und sind da auch gerne ansprechbar für Leute aus den verschiedensten Berufsfeldern des Gesundheitswesens, die sagen, ja, trans ist ein Thema, das bei mir irgendwie vorkommt im beruflichen Handeln. Ich möchte mich da gerne mit anderen auch austauschen. Da vernetzen wir und freuen uns, wenn Leute auf uns zukommen.
Die Ärztinnenwahl an sich ist schon oft schwierig, weil man ja auch in manchen Bereichen gar nicht die Wahl hat, weil jetzt nicht irgendwie 25 Ärzte für einen bestimmten Fachbereich in der Stadt sind oder so, aber dann tatsächlich auch welche zu finden, die sensibel mit mir umgehen und die das, also die, wo ich ihnen vertrauen kann. Ihr seid jetzt ja quasi ein Verteiler als Transberatung, wenn man so will, für verschiedene Sachen. Wenn ich jetzt aber konkret auch Leute kennenlernen will, denen es ähnlich geht, wie finde ich denn Leute?
Auch das ist eine Frage, die Menschen uns häufiger mal stellen in Beratungsgesprächen. Wir sind ja im Queeren Zentrum Göttingen angesiedelt und zu Hause. Also das ist ein Ort, der ja gegründet worden ist und eröffnet worden ist mit dem Gedanken, dass da Menschen zusammenfinden können, für die Queer als großes Überthema irgendwie wichtig ist. Und da sind auch gar nicht so wenige Leute, die trans sind oder irgendwie in diesem Spektrum von geschlechtlicher Vielfalt sich bewegen. Und die Gruppen, die sich im Queeren Zentrum treffen oder mit dem Queeren Zentrum irgendwie vernetzt sind, sind da eben sehr offen und freuen sich über neue Gesichter. Es gibt eine Jugendgruppe, die unheimlich anwächst. Wir haben aber auch verschiedene Gruppen von Erwachsenen, auch übrigens von Transangehörigen, die ja nochmal eigene Fragen haben, die sie vielleicht auch mit anderen Geschwistern von Transpersonen, Eltern von Transpersonen, Kindern von Transpersonen diskutieren möchten. Und da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, wo wir dann auf Angebote hinweisen können.
Ich würde gerne nochmal einen Bereich mit euch ansprechen, und zwar Diskriminierung. Wie kann ich mit Diskriminierungserfahrungen umgehen, beziehungsweise wie wird mit Transpersonen umgegangen? Was passiert da?
Also wenn ich zum Beispiel als Cis-Person auch erlebe, okay, eine Person, die trans ist, macht gerade eine Diskriminierungserfahrung, kann ich da auch einschreiten. Also beispielsweise, wenn ich mitbekomme, die Person wird mit dem falschen Namen angesprochen oder mit dem falschen Person, mit dem falschen Pronomen, kann ich zum Beispiel sagen, die Person misgendert hat, denk nochmal daran, an das Pronomen und den Namen.
Ja, also diese Rolle von Verbündeten ist auf jeden Fall ganz wichtig, ne? Klar zu haben, das ist der Name der Person, aber auch klar zu haben, in diesem Kontext ist die Person damit offen und geoutet. Und da verbessere ich dann andere, die es entweder noch nicht wissen oder eigentlich besser wissen könnten und aber an einem alten Namen festhalten. Und auch zu wissen, in einem anderen Kontext ist vielleicht die Person einfach nicht geoutet, weil sie sich da noch nicht getraut hat oder weil sie da Sorge hat, damit nicht akzeptiert zu werden. Und dann natürlich die Person auch nicht fremd zu outen, also nicht zu sagen, aber die Person ist doch trans. Und damit auf einmal alles für die Person zu verändern in diesem zum Beispiel Berufsumfeld oder in der Schulklasse oder so.
Ich habe nochmal eine Frage, wie wichtig ist denn eigentlich die, also ich habe, das war ein Post im Internet und da hatte jemand gepostet, also das Fazit war sozusagen, warum denn eigentlich immer Transfrau zum Beispiel, auch eine Transfrau ist auch eine Frau. Da habe ich mich gefragt, wie wichtig ist denn dieses Trans mitzuführen oder kann es einfach auch wegfallen oder ist es wichtig, das einfach mitzunennen, damit klar ist, wie es mir vielleicht geht? Kannst du, Hannah, vielleicht noch was dazu sagen?
Also es kommt auch hier wieder das Thema Selbstbestimmung zentral in den Raum. Also wie bezeichnet sich die Person selbst, um die es geht? Und auch in diesem Kontext, vielleicht auch an diesem Tag, ist das gerade was, womit die Person offen sein möchte, weil das gut tut, weil das bestärkt, weil ich sagen kann, ja, ich bin so, wie ich bin und da hat ein bestimmter Weg mich vielleicht auch hingeführt. Und ich stehe dazu, wenn mir das gut tut. Oder sagt die Person, meine Geschichte, mein Hintergrund tut dir gerade gar nichts zur Sache. Ich bin der ich bin oder die ich bin oder das ich bin oder wie auch immer ich mich benenne. Und da spielt Trans für mich jetzt gerade keine Rolle. Und da kommen wir ja immer wieder hin zurück zu dieser Frage der Selbstbestimmung. Und das ist auch was, wo ich noch gern sagen würde, Diskriminierung, die Transpersonen machen, folgt ähnlichen Mustern teilweise wie Diskriminierung, die aufgrund anderer Merkmale Leute erleiden. Und besonders kommt es nochmal zusammen, wenn Leute aufgrund verschiedener Persönlichkeitsmerkmale, die zusammenkommen, eine besondere Diskriminierung erleiden. Also wenn eine Person, die Rassismuserfahrung macht, trans ist und dann transfeindliche Erfahrungen macht, dann vereint sich das auf so eine ganz spezifische Art und Weise, die nochmal häufig besonders gewaltvoll ist. Und ich glaube, dass wir auch da wieder dann sagen müssen, trans ist eben nicht nur ein Thema, was die vielleicht nicht riesige Gruppe von Transpersonen betrifft, die vielleicht 1-3% der Gesellschaft ausmachen mag, je nachdem, wie ich sie definiere, sondern hängt zusammen damit, wie wir insgesamt Themen von Macht und Hierarchien und Gewalt in unserer Gesellschaft behandeln und verhandeln. Und da haben alle davon letztlich zu profitieren, wenn wir insgesamt sagen, wir müssen da irgendwie dran. Ne? Wir haben keine Gleichberechtigung in der Gesellschaft aufgrund vieler verschiedener Merkmale. Bestimmte Personen trifft es ganz besonders und es geht uns alle was an und macht mit uns allen was. Und wir haben alle daran einen Anteil, das zu verändern.
Manches ist vielleicht auch gar nicht so offensichtlich oder so selbstverständlich einfach, dass man gerade irgendwie als Cis-Person gar nicht so darüber nachdenkt. Ich denke da beispielsweise an Formulare im Internet, wenn man da irgendwie das Geschlecht angeben soll. Oftmals gibt es da eben nur die Option Mann oder Frau. Und da kann ich zum Beispiel dann auch eine E-Mail irgendwie an die Verantwortlichen der Website schreiben und sagen, mir ist aufgefallen, da gibt es nur die Option Mann oder Frau. Könnten Sie bitte das auch erweitern, beispielsweise um nicht-binär? Mhm. Einfach, um ja, deutlich zu machen, so, es gibt eben auch noch weitere Geschlechtsidentitäten als Mann oder Frau. Und da eben auch die Personen, die sich eben nicht als Mann oder Frau identifizieren, zu inkludieren.
Also seht ihr das dann schon eher positiv, wenn jetzt in Stellenanzeigen doch immer relativ häufig, fällt mir das auf, dass D für divers noch mit angehängt wird? Ist das ein richtiger Schritt? Also ich finde das einerseits gut, andererseits denke ich mir, es ist aber auch natürlich schon wieder ein großes Spektrum, was in diesen einen Buchstaben reingequetscht wird. Aber es ist vielleicht ein Schritt oder so. Wie würdet ihr das denn bewerten?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine bequeme Möglichkeit, das so auszudrücken. Mhm. Ich glaube, es gibt bessere Möglichkeiten außer MWD hinter die männliche Form des Berufs zu schreiben. Ich glaube, und da sind wir auch wieder beim Thema Sprache. Wie spreche ich? Es gibt ja auch Möglichkeiten, Berufsbezeichnungen geschlechtsneutral oder eben ja allen auszudrücken, indem ich alle Geschlechter gerecht werde. Das D, das ist eben erst auch noch nicht so lange irgendwie im Umlauf, sage ich nochmal. Genau, also gerade das D steht für divers, du hattest es gesagt. Der dritte positive Eintrag für den Personenstand gibt es noch nicht so lange. Und das D führt aber oft mal zu Verwirrung. Beispielsweise heißt das jetzt Deutsch. Gibt es einfach auch Unwissen. Und ich denke, man könnte es einfach eindeutig machen, indem man es eine Bezeichnung verwendet, die eben alle Geschlechter mit einbezieht.
Oder man lässt es weg. Also macht es komplett geschlechtsneutral im Grunde, weil es ja in den allerseltensten Fällen tatsächlich darum geht, ein bestimmtes Geschlecht einzustellen, sondern eine Person, die eine Tätigkeit ausübt. Aber du wolltest auch was sagen.
Ja, vielleicht nur noch zu dem Begriff divers. Ich glaube schon, es ist für mich aus meiner Sicht eine positive Entwicklung. Aber wir sehen auch da, das ist ja auf Grundlage einer Verfassungsbeschwerde dazu gekommen, wo eben eine intergeschlechtliche Person gesagt hat, hey Leute, so geht das nicht. Ne? Ihr könnt mich nicht in eure Schubladen einfach reinzwängen. Das wird meiner persönlichen Selbstbestimmung und meiner Würde nicht gerecht. Dem ist stattgegeben worden. Und das Gesetz hat es aber versucht, auf eine ganz enge Art und Weise dann zu fassen und hat auch typischerweise keine Selbstbezeichnung intergeschlechtlicher Menschen genutzt, sondern eben divers aus der Perspektive des Innenministeriums dann für passend erachtet. Und das ist auch so eine typische Dynamik, dass eben so ein ganz kleiner Schritt dann gegangen wird, anstatt eben mal zu sagen, vielleicht können Leute ja auch mehr selbstbestimmt wählen, was ihre Geschlechtsbezeichnung ist. Vielleicht ist das dann viel passender. Und wenn ich wissen will, wie eine Person sich geschlechtlich verortet, kann ich ja auch fragen und in einem Formular dann eben ein offenes Feld haben, wo die Person das eben einträgt, so ja, wie es stimmt.
Wir sind gerade noch in der Sendung Schlau, queere Aufklärung. Zu Gast sind heute Lisa von Schlau Göttingen und Hanna von der Göttinger Transberatung. Und ich würde euch beide jetzt gerne nochmal bitten, ob ihr vielleicht zum Abschluss der Sendung nochmal was sagen wollt, vielleicht ein Statement habt, einen Tipp, wie auch immer.
Aus Sicht der Transberatung würde ich gerne zum Schluss nochmal sagen, wir haben heute in der Sendung auch wieder viel über Hürden, über Diskriminierungserfahrungen, über Machtungleichheiten gesprochen. Und das ist wichtig, ist gut, dass wir das gemacht haben. Aber das ist nicht alles, wenn es um das Thema Trans geht und insbesondere für Personen, die vielleicht selber mit dem Thema sich Fragen stellen oder da in einem Prozess sind, ist es, glaube ich, ganz wichtig auch zu wissen, das ist nicht das, was den Alltag von jetzt an immer prägen wird, sondern es gibt ganz viele verschiedene Facetten des Lebens insgesamt und auch von Transgeschlechtlichkeit als einem Teil des Lebens. Ganz vieles davon kann wundervoll sein, kann eine Bestärkung sein, kann ein Prozess sein, der mich wohin bringt, wo ich mich wohler fühle und stimmiger fühle und mit Menschen in Kontakt komme, die vielleicht andere Wege gegangen sind, aber irgendwie ähnliche Erfahrungen machen. Und Transsein ist nicht eine Krankheit oder Störung, es sei denn, sie wird dazu gemacht, sondern Transsein kann, genau wie jede geschlechtliche Identität, was ganz Wundervolles und Bestärkendes sein.
Okay, dann müsste ich dann an meiner Herangehensweise an dieses Thema noch mal ein bisschen feilen.
Das liegt sozusagen auch an mir. Ich spreche auch viel über Probleme, wenn es um Trans geht. Menschen kommen ja auch oft mit problematischen Fragen oder Erfahrungen zu uns.
Ja, ne? das
gehört in dem dazu. Fall. Aber als ein Kontrapunkt war es mir einfach noch ein Anliegen.
Für den Kontext Schule ist mir immer besonders wichtig, es ist eben mehr als eine Frage, auf welche Toilette gehe ich, sondern es ist die Frage, wie können wir Schule zu einem Ort machen, in dem sich alle wohlfühlen. Und da finde ich es eben besonders wichtig, wie spreche ich, also Sprache ein großes Thema, und da immer auch darauf zu achten, wie möchte mein Gegenüber angesprochen werden. Und dass ich eben das dann auch berücksichtige, es annehme und mich daran halte. Und gerade eben auch im Unterricht, auch wenn ich als Lehrkraft noch nicht so viel über das Thema weiß, dass ich es trotzdem anspreche, mich informiere, eben auch von externer Seite mir Unterstützung hole, wie zum Beispiel Schlau oder die Transberatung. Also da gibt es einfach Ansprechpersonen und da würde ich sagen, ja, sich einfach schlau machen.
Was du jetzt gerade gesagt hast, dass ich mir zum Beispiel überlege, wie möchte denn eine Person überhaupt angesprochen werden, das setzt ja im Grunde schon viel früher ein. Das ist ja im Grunde eigentlich für jeden Menschen tagtäglich theoretisch möglich, sich über solche Sachen Gedanken zu machen, aber die mache ich mir nicht, weil es einfach so drin ist, dass ich bestimmte Leute eben schneller unterbreche oder vielleicht dazu neige, bestimmten Leuten Sachen besonders ausführlich und umfassend zu erklären oder so. Und das geht dann ja immer so weiter. Dafür muss ich noch gar nicht mich mit anderen Dingen befassen, sondern das ist, glaube ich, schon so ein grundsätzlicher Ansatz, den Mensch für sich haben sollte. Also das ziehe ich jetzt so mit raus für mich als Erkenntnis auch aus dem Ganzen. Lisa, wie ist das generell denn eigentlich mit dieser Lehramtsausbildung? Weißt du, inwieweit so Gender-Themen überhaupt da schon, ich meine, in der Grundschule wird schon Sexualkunde unterrichtet, aber Genderkunde oder so gibt es nicht. Wie weit ist das schon drin in der Ausbildung oder passiert was, um das vielleicht noch mehr reinzubringen, damit einfach Lehrkräfte auch erstmal überhaupt sensibilisiert werden für das Thema und überhaupt auch was wissen?
Der Bedarf in der Lehramtsausbildung ist da. Das Kultusministerium hat eben auch diesen Bedarf formuliert und gesagt, die Themen müssen auch im Unterricht behandelt werden. Also geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung. Das Problem ist nur, dass das eben in der Ausbildung noch nicht ausreichend, noch nicht gut thematisiert wird. Das ist oftmals einfach nur ein Randthema. Klar, du hattest gesagt, es gibt irgendwie Sexualkundeunterricht Und da würde ich einfach sagen, dass es eben auch sehr zweigeschlechtlich fokussiert. Da kann eben auch angesetzt werden und das eben offener zu machen, nicht nur Mann und Frau zu thematisieren, sondern grundsätzlich irgendwie geschlechtliche Vielfalt, sexuelle Orientierungen verschiedener Art. Und da muss einfach noch sehr stark dran, dass mehr integriert werden in die Lehramtsausbildung. Mhm. Wir haben schon Workshop mit angehenden Lehrkräften gemacht und die meisten hatten das in ihrem Studium noch nicht als Thema.
Also Sexualkunde, glaube ich, würde ich jetzt erstmal so für mich zusammenfassen, es geht um medizinische Aspekte, es geht um Körperteile und um Fortpflanzung. Das ist ja eigentlich das, was den Sexualkundeunterricht so zusammenfasst.
Genau, und da wird ja ganz selten, also eigentlich nie über geschlechtliche Identität gesprochen. Und auch das eben zum Thema zu machen, finde ich auch ganz wichtig und zu differenzieren, weil Sexualität ist das andere eine und geschlechtliche Identität das andere. Das erleben wir auch in den Workshops, das wird oftmals durcheinander gebracht und da einfach so ein Bewusstsein zu schaffen, okay, das sind unterschiedliche Aspekte, die Menschen irgendwie an sich, in sich tragen, ist da auch einfach wichtig.
Ja, dann bedanke ich mich erstmal bei euch, dass ihr da wart und würde nochmal für weitere Informationen auf eure Webseiten verweisen, schlau-götting.de. Mit OE, Göttingen. Mhm. Die Transberatung habe ich noch nicht im Kopf.
Das ist ganz ähnlich. Einfach transberatung-göttingen.de. Und aus technischen Gründen lassen wir da das kleine Sternchen nach dem Trans weg. Also es ist TRANS, Trans, und direkt weiter beratung-göttingen mit OE.de.
Okay, dann bedanke ich mich bei Lisa und Hanna. Die Sendung ist im Internet auf www.startradio-göttingen.de nachzuhören. Die Termine für die nächste Sendung gibt es auch bei uns auf der Homepage. Am Mikrofon war für heute Andreas Groß.